SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Arne Wichern an diesem Mittwoch. WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist nach einer Anhörung vor einem US-Gericht frei. Ein Gericht auf der Marianeninsel im Pazifik hat einen Deal zwischen Assange und der US-Justiz besiegelt. Aus der Nachrichtenredaktion berichtet Boris Bauer.
Teil der Vereinbarung war, dass Assange sich in einem Anklagepunkt schuldig bekennt, nämlich der Verschwörung zur Beschaffung und Weitergabe von geheimen Militärdokumenten. Das hat Assange eingeräumt. Dafür wurde er von der Richterin zu 62 Monaten Haft verurteilt, für die aber seine Zeit in einem Hochsicherheitsgefängnis in London angerechnet wurde. In dem Fall ging es um US-Dokumente, die Assange 2010 auf WikiLeaks veröffentlicht hatte. Die USA sagen, damit habe er Informanten in Gefahr gebracht. Nach 7 Jahren Flucht in die ecuadorianische Botschaft in London und 6 Jahren Gefängnis ist der 52-Jährige nun frei und auf dem Weg in seine Heimat Australien.
Weltweit bewegen sich die Menschen viel zu wenig. Das steht in einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO. Demnach geht es um insgesamt 1,8 Milliarden Erwachsene, also fast ein Drittel aller Männer und Frauen weltweit. Die Tendenz sei steigend, sagt WHO-Vertreter Krech. Aus Genf berichtet Katrin Hondel.
Die Folge sei ein erheblicher Anstieg von chronischen Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes und Atemwegserkrankungen. In den kommenden 10 Jahren könnten 500 Millionen neue Krankheitsfälle vermieden werden, sagt Krech, wenn sich die Menschen nur genügend bewegen würden. Dann würden auch Kosten in Höhe von $300 Milliarden vermieden. Mindestens 150 Minuten pro Woche, so die Empfehlung der WHO, sollten sich Erwachsene körperlich betätigen. Dabei geht es nicht nur um intensives Sporttraining, auch Fahrradfahren, zu Fuß gehen oder Hausarbeit zählt die WHO zu den gesundheitsfördernden körperlichen Aktivitäten.
Zu wenig zu essen und zu wenige Toiletten für Einsatzkräfte während der Fußball-Europameisterschaft in Stuttgart. Nach Kritik unter anderem von Polizisten wurde jetzt nachgebessert. Das hat das Innenministerium auf SWR-Anfrage bestätigt. Die Polizeigewerkschaft ist dennoch nicht zufrieden. Aus Stuttgart dazu Knut Bauer.
Beim ersten Vorrundenspiel in Stuttgart sei klar geworden, dass die vorhandenen Toiletten nicht ausreichen. Daher sind laut Innenministerium auf dem Parkplatz am Cannstatter Wasen 12 mobile Toilettenhäuser nachgeliefert worden, mit Sichtschutz und Ablagemöglichkeit für die Schutzausrüstung. Auch Verpflegung könne bei Bedarf nachbestellt werden. Die Deutsche Polizeigewerkschaft hält trotz der Nachbesserungen an ihrer Kritik fest. Gewerkschaftschef Kusterer spricht gegenüber dem SWR von unprofessioneller Planung. Dies sei bei so einem Einsatz völlig inakzeptabel.
Feuer in einem Sportboothafen in Besigheim im Kreis Ludwigsburg. Dort sind 5 Boote abgebrannt. Laut Polizei hatte der Eigentümer bei einem der Boote gestern Abend vergeblich versucht, den Motor zu starten. Der zu viel eingespritzte Kraftstoff verpuffte. Dabei sei dann der Brand entstanden, heißt es. Die Feuerwehr konnte ihn löschen und legte eine Ölsperre, um Umweltschäden zu vermeiden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 200.000 Euro. Und noch ein Feuer bei einem Aussiedlerhof bei Morbach im Kreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz ist in der Nacht eine Biogasanlage in Brand geraten. Die Polizei geht von einem Millionenschaden aus. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war im Motorraum der Anlage ausgebrochen. Warum, ist noch unklar.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute früh ist es im Süden Baden-Württembergs wechselnd bewölkt. Bald entstehen erste Schauer und Gewitter. Sonst scheint erstmal für längere Zeit die Sonne neben lockeren Quellwolken. Im Tagesverlauf bilden sich dann in Baden-Württemberg teils kräftige Schauer und Gewitter, manchmal auch mit Starkregen und Hagel. In Rheinland-Pfalz bleibt es oft freundlich und auch in Baden-Württemberg treffen die Gewitter heute nicht jeden. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 22 Grad im Oberallgäu und 31 Grad in Rheinhessen. Morgen ist es dann ähnlich zum Freitag, auch in Rheinland-Pfalz kräftige Regengüsse und hier und da Gewitter.
SWR aktuell, Euro 2024.
Bei der Fußball-Europameisterschaft treffen die deutschen Männer im Achtelfinale auf Dänemark. Den Dänen reichte gestern Abend fürs Weiterkommen ein 0:0 gegen Serbien. Der dänische Nationalspieler Joachim Mähle sagte mit Blick auf die Partie am Samstag gegen Deutschland:
Um den Titel zu gewinnen, musst du jeden schlagen. Ob wir nun im Achtelfinale, Viertelfinale oder Halbfinale auf Deutschland treffen, ist egal. Klar, das ist ein super Team, aber wir werden uns vorbereiten und unser Bestes geben.
Den Sieg in Gruppe C holte sich England durch ein 0:0 gegen Slowenien. Vorher hatte schon Österreich gegen die Niederlande 3:2 gespielt. Frankreich und Polen trennten sich 1:1. Die deutsche Fußballnationalmannschaft kennt jetzt nun ihren Achtelfinalgegner. Nun wird das deutsche Team für die Partie gegen Dänemark am Samstag fit gemacht. Heute Nachmittag ist ein Training angesetzt. Aus der Sportredaktion Julia Büchler.
Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte alle vier möglichen Gegner mit seinem Team schon grob vorbereitet. 3 Tage hat er nun Zeit, um noch in die Detailarbeit zu gehen, um seine Mannschaft auf Dänemark einzustellen. Der Bundestrainer ist zuversichtlich, dass die Zeit reicht. Nagelsmann baut darauf, dass seine Mannschaft am Samstag in Dortmund ein sehr gutes Spiel zeigt. Zum ersten Mal wird das DFB-Team bei dieser EM mit dem Flugzeug in den Spielort reisen, aus Zeitgründen. Von Herzogenaurach sind es mit dem Auto gut 450 Kilometer.
Wir sind mittendrin in der Fußball-Europameisterschaft, eine Zeit, in der nicht nur eingefleischte Fußballfans den Sport ausleben, gemeinsam ausgiebig feiern, sich mitfreuen, wenn ihr Lieblingsteam gewinnt. In unserer Serie in dieser Woche schauen wir jeden Tag auf Themen rund um die Europameisterschaft. So mancher schließt ja auch Wetten darauf ab, wie die Spiele ausgehen. Kann man sicherlich machen, wenn wir uns die Werbung rund um die Fußball-EM dann aber mal genauer anschauen. Professionelle Wettanbieter mischen richtig groß mit, hoffen, dass möglichst viele Menschen viel Geld für Spielwetten ausgeben. Ein Problem für diejenigen, die zur Spielsucht neigen. Darüber habe ich gesprochen mit dem Suchttherapeuten Martin Epperlein vom Beratungs- und Behandlungszentrum für Suchterkrankungen bei der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart. Wie ernst kann es denn werden, im Strudel einer Wett- und Spielsucht gefangen zu sein?
Na, da gibt es ein paar Punkte, die faktisch stattfinden, vor allem Geldverlust. Die Betroffenen nehmen dann Kredite auf, um erneut spielen zu können oder Schulden zu begleichen. Zum Zweiten gehen Beziehungen in die Brüche. Häufig erleben wir in der Beratung, dass der Arbeitsplatz gefährdet ist oder verloren gegangen ist. Und es gibt psychische Belastungen, psychosomatische Beschwerden, also eine ganze Reihe von Belastungen.
Machen Sie denn die Erfahrung, dass gerade diese intensive Werbung, die wir gerade rund um die Fußball-Europameisterschaft erleben, das Problem noch einmal verschärft?
Ja, beispielsweise gestern in der Spielertherapiegruppe habe ich erlebt, dass die bereits ja schon abhängig gewordenen Spieler da sehr getriggert werden. Einerseits auch empört sind über das Ausmaß der Werbung, andererseits auch erinnert werden an das, was sie nicht hingekriegt haben, davon wegzukommen. Und einige haben bereits Gedanken entwickelt, ja, vielleicht könnte ich doch mal einen Zehner wieder setzen. Also das halte ich für hochbrisant.
Ab und zu mal eine Wette abzuschließen, das ist sicherlich nicht das ganz große Problem. Ab welchem Punkt sollte ich denn selber hellhörig werden?
Wenn ich anfange, das Geld, das ich verloren habe, wieder zurückgewinnen will, wenn ich erneut spiele, obwohl ich häufig verloren habe. Zum anderen, wenn ich sowas entwickle wie eine Geheimhaltung. Es darf jetzt niemand wissen, dass ich spielen gehe oder an mein Handy gehe. Ein dritter Punkt ist beispielsweise, wenn ich immer öfter alleine spiele und nicht mit meinen Kumpels zusammen. Oder wenn ich überlege, wie komme ich zu Zeit oder zu Geld, dass ich wieder spielen kann. Solche Dinge.
Ist es denn in Zeiten des Internets und des Smartphones auch viel einfacher oder viel leichter geworden, in so eine Spiel- oder Wettsucht hineinzugeraten?
Ja, das ist richtig. Die Grenzen sind ja fast verloren gegangen. Ich kann ununterbrochen 24/7 sozusagen Wetten platzieren. Ich brauche nur ausreichend Geld. Ich kann die Anonymität verstärken. Es kriegt niemand mit. Also eine soziale Kontrolle findet faktisch gar nicht mehr statt.
Wenn ich mir jetzt eingestanden habe, ich habe da eine gewisse Abhängigkeit entwickelt, welche Methoden gibt es da, dagegen vorzugehen?
Ich würde als Betroffener, der sich Gedanken macht, ist es noch gut, was ich da mache, und das Gespräch suchen mit einer vertrauten Person, wo ich weiß, das behält die für sich. Das ist vielleicht auch eine Person, der gegenüber ich kein schlechtes Gewissen haben muss. Vielleicht ein Freund und nicht gerade die Partnerin. Kann natürlich auch die Beratungs- und gegebenenfalls auch Therapieangebote anfragen über die einschlägigen Suchtberatungsstellen beispielsweise.
Das alles setzt ja aber voraus, dass sich Betroffene das Problem eben auch selber eingestehen, sich des Problems bewusst sind. Wenn nun aber Außenstehende zum Beispiel sagen, ein Angehöriger oder ein Freund, der scheint spiel- oder wettsüchtig zu sein, die Person selbst verneint das allerdings, wie lässt sich da dann überhaupt helfen?
Die wichtigste Hilfe für solche Personen sind dass die Angehörigen in die Angehörigenberatung gehen, auch in die Suchtberatungsstelle. Da gibt es sowohl für Betroffene als auch für die Person im nahen Umfeld Beratungsmöglichkeiten. Und der Inhalt in so einer Beratung wäre, dass ich reflektiere, wie ich damit umgehe, auch mit meiner Ohnmacht. Ich kann die Entscheidung nicht abgeben. Ich muss sie dem Betroffenen selbst überlassen. Ich gebe Informationen und setze mich mit mir selber als Angehöriger auseinander.
Sagt der Suchttherapeut Martin Epperlein vom Beratungs- und Behandlungszentrum für Suchterkrankungen bei der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart. Morgen schauen wir in unserer Serie rund um die Fußball-EM auf das Thema Fantum im Sport. Ganz besonders natürlich beim Fußball.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Bundeskanzler Olaf Scholz gibt heute Mittag im Bundestag eine Regierungserklärung zu den bevorstehenden Gipfeln der EU und der NATO ab. Danach ist dann noch eine anderthalbstündige Aussprache geplant. Aus Berlin berichtet Georg Schwarte.
Der Kanzler hat einiges zu erklären, wenn er um 13 Uhr im Bundestag zu einer Regierungserklärung ans Pult tritt. Offiziell wird es um den morgen in Brüssel stattfindenden Europäischen Rat sowie den kommenden NATO-Gipfel in Washington Anfang Juli gehen. Kurz zuvor hatten sich die Staats- und Regierungschefs in Brüssel nach längeren Verhandlungen darauf geeinigt, die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin zu nominieren. Die estnische Ministerpräsidentin Kallas soll zudem EU-Außenbeauftragte werden. Beides könnte in den kommenden zwei Tagen beschlossen werden. Scholz gehörte im Vorfeld zu den Vertretern der verschiedenen Parteifamilien, die diese Personalien ausgehandelt hatten. Beim Thema NATO-Gipfel dürfte die Opposition den innenpolitischen Haushaltsstreit der Ampelregierung in den Mittelpunkt der anschließenden Aussprache rücken. Der Kanzler wollte ursprünglich mit einem fertigen Haushaltsentwurf und der Zusage auch 2025 das 2%-Ziel für Verteidigungsausgaben einhalten zu können, nach Washington reisen. Das Ziel scheint aber angesichts weiterer regierungsinterner Diskussionen unerreichbar. Ursprünglich wollte die Ampelregierung bis zum 3. Juli einen Haushaltsentwurf vorlegen. Der Zeitplan ist nach derzeitigem Stand nicht mehr zu halten.
Die Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz wird heute kein Selbstläufer, meint Efi Seibert aus unserem Hauptstadtstudio.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der Kanzler wird bei diesen Themen noch mehr Pirouetten drehen müssen als sonst. Thema Nummer 1, Europa. Wie wird er das miserable Ergebnis der Parteien seiner Regierungskoalition erklären? Einfach nö sagen, wie am Wahlabend, wird nicht gehen. Die Konsequenzen der Wahlschlappe hat er prompt zu spüren bekommen. Als Scholz zusammen mit dem französischen Präsidenten Macron wie gewohnt erstmal zu zweit das zukünftige Personaltableau der EU festlegen wollte, grätschte ihnen die rechte Wahlgewinnerin aus Italien, Giorgia Meloni, prompt dazwischen. Zwei Verlierer als Motor, nicht besonders antriebsstark. Ähnlich sieht's beim Thema NATO aus. In zwei Wochen will Scholz zum 75. Geburtstag der NATO in die USA reisen. Aber jetzt sieht es so aus, als käme er mit leeren Händen. Zumindest was das Geld aus Deutschland betrifft. Denn die Haushaltsverhandlungen der Ampel werden wohl nicht pünktlich fertig. Also steht auch der Rüstungsetat nicht fest. Damit ist eigentlich nur eins klar. Klare Worte sind heute vom Kanzler nicht zu erwarten.
Die Meinung von Efi Seibert aus unserem Hauptstadtstudio. Menschen ohne deutschen Pass sollen künftig leichter abgeschoben werden können, wenn sie im Internet Terror verherrlichen. Darum geht es in einem Vorschlag von Innenministerin Faeser, den das Bundeskabinett heute beschließen soll. Das Ganze soll dann auch schnellstmöglich im Bundestag beraten werden, sagte Faeser den Funke-Medien. Die Einzelheiten von Sascha Kaub.
Islamistische Hetzer, die geistig in der Steinzeit lebten, hätten in Deutschland nichts zu suchen, so Faeser. Wann immer möglich, müssten diese Menschen ausgewiesen und abgeschoben werden. Als Beispiel nannte die SPD-Politikerin Hasspostings, in denen die Terrorangriffe der Hamas auf Israel gefeiert worden seien. Auch die Messerattacke in Mannheim, bei der ein Polizist getötet wurde, sei im Netz verherrlicht worden. Künftig soll ein einziger solcher Kommentar zu einer Ausweisung führen können. Nach Faesers Angaben hat das Bundeskriminalamt seit Oktober vergangenen Jahres mehr als 10.700 Hasspostings löschen lassen.
In Cottbus beginnt heute offiziell der Deutsche Bauerntag. Nach den Protesten der Landwirte gegen die Politik der Ampelregierung sind die Erwartungen hoch. Zum Ausgleich für die gestrichenen Agrardieselvergünstigungen hatte die Politik den Landwirten Erleichterungen versprochen, die sie jetzt auch einfordern. Iris Wussmann.
Die Politik hat damals, so Bauernpräsident Joachim Ruckwied, der sich in Cottbus vor den 500 Delegierten zur Wiederwahl stellt, versprochen, bis zum 30. Juni zu liefern. Entlastungen als Ausgleich für die wegfallenden Vergünstigungen beim Agrardiesel sollte es geben. Passiert sei so gut wie nichts. Deshalb erneuert er die Kernforderungen. Entbürokratisierung, Erleichterungen beim Düngegesetz, Unterstützung beim Umbau der Tierhaltung. Außerdem soll es den Höfen und Betrieben möglich sein, Ergebnisse aus guten und schlechten Jahren miteinander zu verrechnen. In Brandenburg sei man im Gespräch mit der Politik. Hier konnten kleinere Erfolge erzielt werden, so Landesbauernpräsident Henrik Wendorf. Weniger Bürokratie ist aber auch sein Thema. Hier sei es 5 nach 12. Der Bund müsse sich bewegen. So ist die Spannung groß, was Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen, der am Donnerstag auf dem Bauerntag sprechen wird, im Gepäck hat. Wenn das die Bauern als zu leicht befinden, sind weitere Demonstrationen nicht ausgeschlossen, ist zu hören. Wenn auch nicht gleich nach dem 30. Juni, denn da steht erstmal die Ernte an.
Zum heutigen Weltdrogentag fordert der Paritätische Wohlfahrtsverband das Land Baden-Württemberg auf, mehr in die Suchthilfe zu investieren. Der Verband schlägt vor, dafür das Geld aus Lotterieeinnahmen zu verwenden. Astrid Maisoll aus der Redaktion Landespolitik in Stuttgart.
1 Milliarde Euro Umsatz habe Lotto Baden-Württemberg im vergangenen Jahr gemacht. 426 Millionen davon gingen laut dem Paritätischen an das Land. Genug Geld, um es gezielt in die Suchthilfe zu stecken, findet der Verband. Die Hoffnung des Paritätischen, durch mehr Prävention und Suchthilfe ließen sich Drogentote verhindern. Vergangenes Jahr starben in Baden-Württemberg mehr als 140 Menschen infolge von Drogenkonsum. Mit der Legalisierung von Cannabis steige außerdem der Bedarf an Präventionsangeboten. Das Sozialministerium will sich im Rahmen der Haushaltsverhandlungen für 2025 und 2026 für mehr Mittel für die Suchtberatung einsetzen. Im laufenden Haushalt war die Summe wegen Folgekosten der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges nicht erhöht worden.
Einen Monat vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris wird heute das olympische Feuer durch 7 Städte und Gemeinden im französischen Grenzgebiet getragen. Auch einen Abstecher nach Weil am Rhein wird die Flamme am Vormittag machen. Christine Feenstra.
Mulhouse ist die erste elsässische Stadt, die das olympische Feuer passieren wird. Ab 8.30 Uhr wird es dort per Fackel durch die Straßen getragen. Rund eine Stunde später bringt es ein Konvoi dann ins französische Hunan, beziehungsweise nach Weil am Rhein auf deutscher Rheinseite. Von dort soll es über die Passerelle zu den französischen Nachbarn gebracht werden. Weitere Stationen sind Colmar, Markolzheim, Saverne, Lembach und Straßburg, wo auf der Place Kléber am Abend eine Feuerschale entzündet wird.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.